Hallo zusammen, Boris hier. Bevor es losgeht, möchte ich euch auf ein spannendes Unternehmen hinweisen, das den BVL-Podcast unterstützt, und zwar Blue Yonder. Blue Yonder ist seit vielen Jahren die weltweit führende KI-unterstützte Supply Chain Cloud-Plattform für Handel, Industrie und Logistikdienstleister. In diesen Branchen wird Blue Yonder in vielen Bereichen eingesetzt, von der Planung über Fulfillment bis zu Lieferung und Retouren. Das heißt Demand Forecasting, Supply Planning, WMS, TMS, Fleet Management, nachhaltiges Routing und Scheduling und. Das Leistungsspektrum von Blue Yonder war schon immer sehr umfangreich. Aber besonders spannend, finde ich, ist, wie sich Blue Yonder jetzt gerade weiterentwickelt. Denn mit der Übernahme von Flexis, einem Technologieanbieter hier aus Deutschland, wird die Blue Yonder-Plattform jetzt nochmal besonders interessant werden für Unternehmen aus der herstellenden Industrie, beispielsweise im Automotive-Bereich. Gerade wenn es um die Optimierung der Produktion und die Planung und Ausführung von Transporten geht. Dafür ist Flexis nämlich bekannt. Und mit der Übernahme von One Network, einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Control-Towern, entsteht plötzlich eine End-to-End-Lieferkettenplattform und ein Ökosystem für Kollaboration entlang der gesamten Supply Chain. Also bei Blue Yonder ist gerade einiges los, würde ich sagen. Das heißt, egal ob ihr im Handel, in der Industrie oder auf Logistikdienstleisterseite unterwegs seid und ganz egal, ob ihr glaubt, Blue Yonder schon zu kennen oder gerade erst entdeckt, es lohnt sich, glaube ich, für alle von euch, Blue Yonder mal genauer anzuschauen, denn da entsteht gerade was sehr Spannendes. Also, schaut doch mal vorbei unter www.blueyonder.com. www.blueyonder.com. Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich bin kürzlich über ein paar interessante Schlagzeilen gestoßen, die auf einer Analyse der Unternehmensberatung McKinsey beruhten. Und zwar hieß es dort, Investitionen in Logistik-Startups sinken weiter. Rückgang um fast 90% von rund 26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf knapp 3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Und das war für uns der Grund, Ludwig Hausmann von McKinsey zu uns in den Podcast zu laden, um uns mal genau anzuschauen, was im Bereich der Startup-Finanzierung in der Logistik gerade los ist und wie es in diesem und in den kommenden Jahren da wohl weitergeht. Herausgekommen ist ein super interessantes Gespräch, das jeder, der mit Logistik zu tun hat, gehört haben muss. Los geht's. Hallo Ludwig, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank, freue mich hier zu sein.
Ludwig, ich freue mich riesig auf unser Gespräch heute, denn ich habe vor kurzem da eure Pressemitteilung und eine Schlagzeile gesehen. Investitionen in Logistik-Startups sinken weiter. Analyse von McKinsey, habe ich gedacht, wir haben 2024, die Investitionen sind noch weiter zurückgegangen. 2023 war ja schon so ein schwieriges Jahr, aber da habe ich ein bisschen weitergelesen und gesehen, es geht in der Tat um 2023 Zahlen. Aber auch da gibt es noch viel drüber zu reden. Vielleicht haben sich einige Dinge geändert. Über all das wollen wir heute sprechen, wie es eigentlich bestellt ist um Startup-Investitionen, Startup-Investments in unserem Fachbereich, in unserem Wirtschaftsbereich Logistik und vielleicht auch Supply Chain Management. Auch nochmal zwei verschiedene Sachen, aber da kommen wir heute zu. Vielleicht ganz kurz vorweg, was ist deine Aufgabe bei McKinsey?
Ja, ich bin Senior Partner und leite für Europa den Logistiksektor, was quasi bei uns alles ist, von schwerer Seefracht über Luftfracht zu Post- und Paketdiensten und quasi alles drumherum.
Das ganze Paket sozusagen.
Genau.
Sehr schön,
genau.
Sehr schön. Sag mal, wie oft macht ihr diese Art von Analysen? Macht ihr das regelmäßig? Ist das so ein jährlicher Tonus oder in welchem Ton macht ihr das? Oder habt ihr das jetzt speziell nur gemacht, weil die Situation es gerade erfordert?
Nee, wir machen das schon seit 5 Jahren jetzt. Wir quasi updaten unsere Datenbank da alle 3 Monate. Wir nutzen quasi Inputs von allen möglichen Quellen, von Crunchbase und VC-Daten, aber auch quasi unsere eigene Erfahrung im Markt und clustern das dann eben in einer für die Logistiker nützlichen Form, weil quasi so wie Investoren drüber nachdenken, Crunchbase und andere, die segmentieren die Investments dann nicht zwingend so, wie die Logistikindustrie tickt. Mhm. Und das war letztlich das, was wir uns gedacht haben. Vor 5 Jahren haben wir damit angefangen. Da gab es die erste große Welle an Capital Inflow in diesen Sektor. Und seitdem machen wir das und in derselben Methodologie. Deswegen sind auch die Zahlen Jahr für Jahr sehr gut vergleichbar und in der langen Historie.
Ja, dann gib doch mal vielleicht so einen ganz kurzen Abriss von den letzten Jahren, seit ihr das Ganze begonnen habt und was sich da so in den letzten Jahren getan hat. Das war ja eine interessante Reise, die wir mitgemacht haben von sozusagen so einem Sektor, der völlig irgendwie außen vor lag, wenn es um Startup-Investitionen ging und dann plötzlich diesen Influx, dieses Geld, was auf der Straße lag sozusagen und dann diese Peakphase und dann der Absturz. Das ist ja eine dramatische Story, die wir da in dem Bereich in den letzten Jahren verfolgen konnten, oder?
Absolut, absolut. Nee, also in der Tat, die Logistikindustrie oder die Transportindustrie für Güter, die war links liegen gelassen worden von den Venture Capitalists und anderen Innovationsfinanzierern, die eigentlich ja stark so Ende der 90er Jahre aufkamen mit der ersten Dotcom-Thematik und dann quasi immer weiter, eigentlich quasi natürlich volatil, aber nach oben ging, über alle Sektoren hinweg, mit Technologie angefangen, dann Medien und alle möglichen anderen, aber Logistik war da nie im Fokus. Und selbst dann in den 2010er Jahren, 2010 bis 2014, war das eigentlich quasi ein vernachlässigbarer Betrag, der in Logistik-Startups ging. Mhm. Also weniger als 0,5% vom ganzen Funding für Ventures ging in die Logistik. Aber dann 2015 begann eben so der Trend, wo wir dann gesehen haben, in Emerging Markets macht der E-Commerce quasi, erreicht auch seinen Durchbruch. Und dann quasi werden dort ganz neue E-Commerce-Liefer-Businesses aufgebaut. Und in der westlichen Welt waren es dann andere Themen, vielleicht E-Commerce-Fulfillment, vielleicht Technologiethemen oder Instant-Delivery, wobei wir bewusst jetzt diese Essenslieferplattformen aus unserem Anwendungsbereich ausklammern, weil da ist in der Regel die Dynamik ein bisschen anders und das sehen wir nicht als Core-Logistik an. Also fertige Mahlzeiten sind raus, aber auch alles andere ging ab 2015 eben signifikant nach oben und dann waren wir auf einmal 2018 schon dabei, dass 3,7% des gesamten Fundings für Ventures in die Logistik geflossen ist. Und das hielt dann eigentlich auf hohem Niveau an. 2021 war es Rekordjahr mit über 25 Milliarden VC-Funding für Logistik-Startups. Aber danach und insbesondere, muss man sagen, mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs, dann gingen die Zinsen hoch, aber dann sind auch letztlich, ist der Glaube an Teile dieser Geschäftsmodelle ein bisschen zurückgegangen. Und dann sind wir jetzt eingebrochen und sind letztes Jahr nur noch bei einem Zehntel dessen gewesen, was wir 2021 hatten, nämlich nur noch 2,9 Milliarden Funding. Also das ist so ein bisschen die Zeitreihe und aktuell im Jahr 2024 hat das sich immer noch nicht wieder erholt. Also das wird jetzt dieses Jahr vermutlich auf dem niedrigen Niveau des letzten erstmals sich stabilisieren und dann hoffentlich nächstes wieder hochgehen.
Wow. Nochmal ganz kurz, du hast ja eben schon ganz gut beschrieben, was bei euch unter diese Logistik-Startups eigentlich fällt. Und ja, das erwähnt, fertige Essenslieferanten, also Lieferando und solche Dinge fallen nicht mit rein, aber Quick-Commerce würde mit reinfallen. Also ein Gorillas beispielsweise oder solche Fast-Delivery-Services
fällt mit rein. Genau, ja, genau. Die fallen mit rein, wenn das quasi fertige Güter sind, die auch mit einem Paketdienst am nächsten Tag zugestellt werden können.
Ja. Genau. Okay, und es gab ja auch eine ganz, ganz frühe Phase, als der Bereich komplett vernachlässigt wurde. Da kam irgendwo der Zeitpunkt, wo es Technologieanbieter gab, die sich auf die Logistikbranche fokussiert haben. Softwareanbieter, Automatisierungstechnik und so weiter. Das zählt auch mit in den Bereich Logistik bei euch. Es muss also kein Logistikdienstleister sein, der eine physische Logistik hat, beziehungsweise Last Mile hat, sondern es geht auch um Technologieanbieter, die sich auf den Markt fokussiert haben, richtig? Und das ist ja auch erst auch relativ neu. Das gab es in 1999 auch nur in sehr, sehr rudimentärer Form. Und ist ja einiges an den Start gekommen da, gerade in der Phase, als dann auch die Finanzierung losging. Das eine bedingt das andere sozusagen, ne? Das ist ja Hand in Hand gegangen.
Genau, absolut, absolut. Also quasi, wir clustern das in so fünf Gruppierungen, die sich den normalen Logistikindustrien anpassen. Also wir haben einerseits dieses ganze Last-Mile-Ökosystem, wo in der klassischen Industrie Paketdienste und Expressdienste drin sind. Mhm. Und da quasi haben wir dann die Start-up-Segmente dazu, wie so digitale Last-Mile-Plattformen, die Aufträge vermitteln oder auch neue Startups, die in quasi Paketlieferungsnetze einsteigen. Dann haben wir quasi letztlich den ganzen Landtransport, First und Middle Mile von anderen auch genannt. Da gibt es Broker-Geschäftsmodelle in Deutschland, Sender in USA, Convoy und andere, die viel Funding abbekommen haben. Dann gibt es den Air-and-Ocean-Bereich, Flexport, Forto sind da bekannte Namen. Und dann gibt es den ganzen Warehousing-Fulfillment-Bereich. Und dann gibt es neben diesen vier Subindustrien der Logistik eigentlich dann noch dieses Logistik-Technologie- und Software-Business, Da gibt es Warehouse-Management-Systeme, Transport-Management-Systeme, Fleet-Management-Systeme, Visibility-Player. Ja, ja. Also die haben wir da geclustert und quasi für alle haben wir uns eben die Funding-Entwicklung angeschaut.
Okay, interessant, weil der Grenzfall ist natürlich so eine Situation, ich nehme jetzt ein Beispiel, Flexport beispielsweise, die sich ja am Markt positioniert haben als Technologieanbieter. sozusagen. Aber am Ende des Tages doch eine Spedition sind, eine digitale Spedition. Die fallen dann bei euch unter Air & Ocean.
Genau. Also wir haben alles den Industrien zugeordnet, woher letztlich die Kunden kommen für diese Startups. Und ein Flexport bietet eben nicht Software für andere Logistiker an, sondern bietet Transportlösungen für Versender an. Wie technologisiert sie das machen oder nicht, Da quasi behaupten natürlich jedes Startup, das ist extrem Technologie und am liebsten nennen sie sich alle Technologieplattformen. Ja. Aber die Dienstleistung ist eine Transportdienstleistung, die die anbieten, während die Unternehmen, die wir unter Software klassifizieren, nur ihre Software as a Service zum Beispiel anderen Logistikern anbieten.
Ja. Lass uns noch mal besprechen, woher überhaupt dieser riesengroße Spike kam. Ich meine, offensichtlicherweise ist während der Corona-Pandemie allen klar geworden, dass, wenn die Lieferketten ausfallen, wir ein riesengroßes Problem haben und dass da enormer Nachholbedarf ist und dass da eventuell auch viel Geld zu holen ist, wenn man smart investiert in Technologie beispielsweise. Das ist allen klar. Aber lass uns aber ein bisschen tiefer einsteigen in die Erwartung, die Investoren hatten, wie schnell man da mit einer Investition, mit einer Geldspritze sozusagen diesen Bereich aufmischen kann. Damals sind riesengroße Bewertungsrunden, riesengroße Beträge, die da aufgerufen wurden, in der Hoffnung, dass man hier so einen alten, antiquierten Bereich wie die Logistik einfach mal mit Geld zuschütten kann und dann wird schon was Tolles passieren, wenn nur gute Entwickler aus Silicon Valley darauf gesetzt werden und da die Technologie mal in Ordnung bringen. Weißt du, was ich meine? Also das war auch so eine ganz, ganz merkwürdige Situation, wo auch die Erwartungen völlig über die Stränge geschlagen sind, oder?
Ja, also quasi der Rückenwind, den es ab 2018 gab, der kam aus ein paar Quellen. Das eine war, E-Commerce als Treiber von Logistiknachfrage wurde und ist auch immer noch intakt, aber wurde dann insbesondere in der Corona-Pandemie irgendwie so gehypt, weil wir da dann 20% Year-over-Year Wachstumsraten des Online-Handels gesehen haben, selbst in westlichen Märkten, dass da quasi natürlich Geld angezogen wurde. Das zweite ist, die Komplexität der globalen Handelslogistik, wenn ich grenzüberschreitende Transporte habe und so weiter, dann wirkte das System so antiquiert mit Speditionen, die noch mit Fax gearbeitet haben, dass quasi ein Versprechen, ich integriere das alles digital in einen Flow und kontrolliere dementsprechend die ganzen, wo ist mein Shipment, wann kommt es an, welche Daten brauche ich für die Verzollung und so weiter und mache es einfacher für den Nutzer, mach's effizienter und löst alle Probleme, die es da gibt in dieser komplexen Lieferkette durch Technologie. Dieses Versprechen war natürlich sensationell. Und auf Papier und in Mockups wurde das Versprechen auch eingelöst. Dann in einigen Testlanes für einige Testshipments wurde es auch eingelöst. Und dann waren die Investoren auf einmal ganz Feuer und Flamme. Aber de facto haben die Investoren auch nicht alle irgendwie die Gründe verstanden, warum dieses Business bisher noch nicht disrupted wurde. Am Ende sind Lieferketten halt so kompliziert, dass selbst durch die beste Technologie kann man nicht alles vorhersehen. Und wenn dann irgendwie ein Container verschütt geht oder stuck ist in irgendeinem Hafen, dann braucht es halt am Ende menschliche Problemlösung und Exception Handling und so weiter. Und da haben diese Plattformen dann auf einmal quasi überhaupt keine Lösung mehr angeboten. Und dadurch ist auch die Bereitschaft von Versendern, dann alle Eggs in deren Basket zu legen, sehr viel geringer geworden. Ja. Das ist sicher einer der Hauptgründe. Insofern leben wir heute halt in einer Welt, wo diese Startups sicher dazu beigetragen haben, dass insgesamt die Technologisierung fortschreitet und auch die Kunden-Experience besser wird. Aber man kann jetzt nicht davon reden, dass sie komplett die Incumbents da disrupted hätten. Und ich glaube, dieses Versprechen war hinter den hohen Bewertungen und das ist bis heute jetzt nicht komplett eingelöst worden.
Hat das auch vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass einige der großen Investoren, einige der großen VCs, die da damals eingestiegen sind, fachfremd waren in der Hinsicht, die also keine Erfahrung hatten mit der Branche, dachten, oh Mensch, guck mal hier, die Logistikbranche, Ja, guck mal, was da los ist, da gehen wir jetzt rein. Das ist so der nächste Bereich, wie du gerade gesagt hast, den disruptieren wir jetzt und hat sich so nicht bewahrheitet, weil einfach ein bisschen auch das Verständnis fehlte, weil da eine gewisse Naivität ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das waren halt keine fachkundigen Investoren zum Teil. Ist das eine richtige Aussage? Kann man sie so unterschreiben?
Ich würde sagen ja und nein. Mhm. Natürlich war quasi in diesem Gold Rush 2018 bis Anfang 2022, da sind natürlich viele Investoren angezogen worden, die jetzt keine Historie in der Logistik haben.
Und was erstmal nicht schlecht ist, ne?
Genau, ist ja gut, das, weil wir brauchen ja auch neues Geld und neue Überzeugungen, weil quasi das Geld von Logistikexperten vielleicht nur in Geschäftsmodelle geht, die es schon gibt. Ja, insofern ist das gut, ja. Aber es gibt bis heute auch jetzt keinen wirklichen Venture-Investor, der jetzt in der Logistikindustrie als der beste Experte bekannt ist. Aber ich sage deswegen ja und nein, weil nein, auch Logistikexpertise hätte einem nicht vor allem da bewahrt, weil wir gesehen haben, UPS hat in Coyote investiert, haben sie jetzt letzten Monat wieder verkauft, zu niedriger, als sie eingestiegen sind. Und einige der anderen großen Logistiker haben eben auch Wetten eingegangen in solche Technologiespieler, obwohl sie natürlich sehr gut verstehen, warum möglicherweise eine komplette Disruption nicht funktioniert. Aber es war eben auch eine Fear of Missing Out bei einem Technologietrend, wo man noch nicht genau wusste, wie weit quasi löst dann diese Technologie, zum Beispiel Shipment Visibility, Probleme, die man quasi bisher hatte. Ja, und dementsprechend wollte da jeder mit auf dem Zug sein.
Ja, wurde vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, wie lange es dauert, bevor Technologie, auch wenn es überlegene Technologie ist, tatsächlich beim Kunden angenommen wird und im großen Maße implementiert wird. Das ist ja auch immer so ein langes Sales-Cycle und wirklich lange Überzeugungsarbeit, bis eine Technologie, die tatsächlich überlegen ist, ankommt. Ich gebe mal ein Beispiel Cloud. Cloud ist eindeutig eine überlegene Technologie im Vergleich zu On-Premise-Lösungen. So. Trotzdem hat es bis heute irgendwie Jahrzehnte gedauert, bis wir auf dem Stand sind, wo wir jetzt sind. Und auch da ist noch Luft nach oben. Also bis heute hat es nicht jeder begriffen. Schon gar nicht in der Logistik beispielsweise, dass Cloud die überlegene Lösung ist. Vielleicht war da auch so ein bisschen falsche Erwartung, wie schnell diese Branche eigentlich bereit ist, neue Technologien zu umarmen und zu implementieren, oder?
Genau so ist es. Und da ist die Logistikindustrie auch sicher kein Early Adopter und die haben sehr viel traditionelles Talent, nenne ich es mal, immer noch in den Belegschaften, die da auch nicht komplett drauf anspringen und noch sehr auch von ihrer eigenen Expertise glauben, leben zu können. Und in Summe muss man sagen, ich gebe mal zwei Beispiele. Eins ist dieses Thema Shipment Visibility, da ist auch viel Funding reingeflossen. Project 44 und Forkites sind die, die am meisten absorbiert haben. Und das sind tolle Technologien. Und was man da sieht an Transparenz ist sensationell, aber so das Longtail an Logistikern oder auch Versenderkunden, die haben es einfach noch nicht geschafft, aus dieser tollen Transparenz für sich irgendeinen Mehrwert zu ziehen. Weil in ihren Prozessen quasi sorgt diese Transparenz nicht für irgendeinen Entscheidungssupport in den Entscheidungen, die sie treffen müssen. Wie schicke ich jetzt nochmal was? Halte ich was anderes zurück? Schicke ich es auf einem anderen Weg? Also quasi diese Transparenz und Visibilität allein hat ihnen noch nicht das Problem gelöst. Und insofern sind wir jetzt, glaube ich, erstmal dabei zu schaffen, die neuen Möglichkeiten der Technologie in die Kernprozesse, die so quasi on the ground bei Logistikern und in der Supply Chain anfallen, zu versuchen einzubauen, damit wirklich Mehrwert daraus kommt. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, wir leben quasi im Welthandel in einer Welt mit 220 Ländern, mit irgendwie fast so vielen Sprachen, mit so vielen Verzollungsbehörden, die typischerweise das am wenigsten digitalisierte Glied in der Kette sind. Und insofern reicht es nicht aus, quasi auf der Ebene der Logistiker oder Versender irgendwie voll durchdigitalisiert zu sein, damit es auch insgesamt als System funktioniert, weil aktuell irgendwo immer noch Papier ausgedruckt wird und irgendwo angeheftet.
Ja, und gerade weil es zum Teil so lange dauert, ist es natürlich auch ein böses Erwachen für Risikokapitalgeber, die ganz andere Laufzeiten gewohnt sind. Das ganze System ist darauf aufgebaut, dass ich möglichst schnell irgendwie den Laden groß kriege, möglichst sehr, sehr schnell wachsen, skalieren und dann irgendwie der IPO oder Akquisition, damit ich mein Geld wieder raus habe. Und das geht da nicht ganz auf, wenn es wesentlich länger dauert, als ursprünglich mal veranschlagt.
Ja. Richtig. Und deswegen muss man sagen, sind quasi inländische Geschäftsmodelle bei den Logistik-Startups auch immer noch die erfolgreichsten. Ja? Also in den USA, in Indien, in China ist am meisten investiert worden, weil da die Skalierung in einem homogenen Markt noch am leichtesten fällt.
Mhm. Spannend.
Also wenn die Skalierung an internationaler Expansion hängt und du ein Land nach dem anderen aufsammeln musst, das ist einfach so langsam, dass das den Investoren irgendwie schwerfällt.
Okay, aber vielleicht abschließend dazu, ist denn die Branche allgemein, sowohl die Logistikbranche, also die Profiteure von den Investitionen als an die Startups, als auch die Investoren selber reifer geworden durch diesen Prozess? Haben wir dadurch gelernt? Sind wir besser geworden? Ist eine Reifephase, oder? Ich meine, irgendwas müssen wir gelernt haben aus dieser Phase.
Ja, genau. Ich denke ja, es wird nicht mehr übertrieben in den Bewertungen im Sinne von Umsatzmultiples, sondern es wird sehr viel stärker auf Gross Profit geschaut. Umsatzmultiples sind quasi aus so einer Technologie-Software kommend super. Aber bei der Logistik, wo Teil der Logistikleistung, die dann von so digitalen Speditionen erbracht wird, einfach nur die quasi Cost of Sales, die Kapazitätskosten von den Carriern weiterzugeben, da kann ich natürlich beliebig den Umsatz aufblähen, ohne eigene Wertschöpfung zu kreieren. Mhm. Und dementsprechend wird da sehr viel mehr auf den Gross Profit und auf die Unit Economics geschaut und dann wird halt sehr stark auch quasi auf die Milestones, wie dann die Internationalisierung oder die Gesundung des Customer-Portfolios voranschreiten. Also diese Dinge sehen wir schon sehr viel stärker bei den Investoren. Und wir sehen auch Konsolidierung, dass quasi in einigen Bereichen Startups Wettbewerbe aufkaufen. Und das ist, glaube ich, dann schon auch ein Weg zur Profitabilität, weil die Logistik ist grundsätzlich noch sehr fragmentiert. Aber dort, wo in der Logistik Geld verdient wird, ist es da, wo quasi zumindest ein gewisser Grad an Konsolidierung stattgefunden hat und es halt nur noch 5, 6, 7, 8 starke Wettbewerber und nicht Hunderte sind.
Ja, jetzt ist noch ein weiterer Faktor, den wir noch nicht genannt haben, aber der auch nicht unrelevant ist, gerade wenn es um diese globalen Player geht, die im Ocean und Air Freight unterwegs sind. Es gab ja diesen Spike in den Frachtraten. Und da gab es eine ganze Reihe von Playern, die uns weismachen, ich will jetzt nicht zu sehr auf den rumhaken, aber uns weismachen wollten, dass, guck mal, es funktioniert. Guck mal, was wir hier für Umsätze machen, wie schnell wir wachsen, weil die Technologie sie überlegen ist. Am Ende war es letztlich nur eine Explosion der Frachtraten, auf denen sie sozusagen mitgesurft sind. Genau. Will ich jetzt nicht zu sehr darauf rumreiten, aber das hat das Ganze ein bisschen auch verdeckt sozusagen oder nicht transparent gemacht, was davon wirklich Effizienzgewinne waren durch Technologie oder einfach nur Glück, weil die Frachtraten gerade nach oben schießen.
Ja, genau. Und da haben wir auch letztes Jahr mal eine Analyse veröffentlicht dazu. Das ist einfach so, auch wenn die quasi Speditionen, die Fracht nur vermitteln, letztlich nicht ihre Margen genauso halten können, wenn die Frachtrate dreimal so hoch ist, quasi können sie immer noch einen größeren Anteil der Frachtrate in quasi absoluten Zahlen für sich behalten, als wenn die Frachtraten nach unten gehen. Und das ist genau das, was wir letztes Jahr gesehen haben, sodass dann, obwohl das Unternehmen einer Spedition vielleicht gesünder wird, man hat mehr Kunden, man hat mehr Volumen, die man abwickelt, weil die Frachtraten runter sind, ist der Gesamtumsatz gesunken und dann war natürlich die Nervosität der Investoren gleich maximal.
Ja. Okay, lass uns noch mal ein bisschen ein paar Schlüsse ziehen aus eurer Analyse. Konkret jetzt hier, was jetzt gerade genau im Jahr 2023 passiert ist, was da für interessante Learnings draus zu ziehen sind aus der Analyse, die sich vor allem auch ins Jahr 2024 noch rüber retten. Also lass uns nicht über Dinge sprechen, die im Prinzip 2023 noch relevant sind und die jetzt irgendwie schon veraltet sind, weil wir haben jetzt August 2024. Lass uns noch ein paar Dinge fokussieren, die aus deiner Sicht 2023 zu diesem dramatischen Absturz in den Finanzierungen geführt haben, die aber heute auch noch gültig sind und wir noch sozusagen mit rübergebracht haben in dieses Jahr.
Ja, also ich glaube, ein Learning ist, durch höhere Zinsen, die auch noch eine Zeit lang bleiben werden, ist die Erwartung, irgendwann in ferner Zukunft exorbitante Profite zu generieren, ist halt einfach nicht mehr so relevant. Man muss schneller zeigen, dass man profitabel werden kann. Das ist ein Learning, das bleibt. Und daraus schließe ich eigentlich, dass für Startups schon auf der Weg sein muss, nicht, sag mal, Weltdominanz durch Hyperscaling allein in den Vordergrund zu stellen, sondern zu sagen, wo, in welchen Segmenten, in welchen Teilen der Wertschöpfungskette, in welchen Ländern kann ich relativ schnell eine Position erreichen, dass ich Profite demonstrieren kann. Danach kann ich woanders wieder weiter expandieren. Also das ist quasi für mich ein Learning. Ein zweites Learning ist, wenn ich realisiere, dass ich quasi vielleicht in einem Gesamtgeschäftsfeld jetzt nicht die aktuellen Leader total aushebeln kann, aber meine Technologie sensationell gut ist, ich mich aber vielleicht schwer tue mit dem Skalieren über Grenzen und so weiter, dann ist immer auch noch eine Idee, kann ich gegebenenfalls meine Lösung als White Label Software den technologisch quasi zurückliegenden Incumbents anbieten und dadurch ein sinnvolles Geschäftsmodell aufbauen. Es muss jetzt nicht immer sein, dass man die ganze Wertschöpfungskette integriert und die quasi Door-to-Door-Digitalspedition wird. Also das sind zwei für mich sehr relevante Learnings. Und das dritte ist noch quasi ein Learning, selbst wenn ein Markt sehr stark wächst wie E-Commerce, zieht es dann auch in der Folge so viele Investoren und neue Player an, dass oft quasi die stark wachsenden Märkte gar nicht die sind, die am profitabelsten sind, sondern eher dort, wo man Barriers to Entry auch hat, Profitabilität generiert wird. Insofern sollten auch darauf Startups mehr schauen. Und dann sind sie, glaube ich, sehr viel gesünder unterwegs.
Ja, wir haben ja schon gesagt, dass die Finanzierung dramatisch eingebrochen ist. Aber da gibt es natürlich auch regionale Unterschiede. Lass uns mal gucken. Jetzt hat der europäische Markt und auch besonders der deutsche Markt in den letzten Jahren ganz gute Investitionsrunden gefahren. Ein paar Namen hast du schon genannt von Unternehmen, die davon profitiert haben. Wie sah es denn in 2023 aus und hat sich dieser Trend in 2024 fortgesetzt? Wie sieht es aus im deutschen Markt?
Ja, also es ist grundsätzlich nicht viel besser geworden. Erstmal würde ich sagen, in den letzten 15 Jahren, seit wir uns das anschauen, ist Europa definitiv das Schlusslicht aller Großregionen. Also Asien-Pazifik und Nordamerika zieht viel mehr an Logistikinvestitionen an, was ein bisschen interessant ist, weil die größten Logistikunternehmen eigentlich headquartered sind in Europa von den Top 10, 7. Ja. Dementsprechend kann man sich schon fragen, warum ist es denn so, dass in Logistikinnovation eigentlich in den Regionen investiert wird, wo nicht die global dominanten Spieler sitzen? Naja, das ist natürlich, weil da quasi mehr Wachstum ist und weil da mehr Bereitschaft ist von Investoren, auch Innovationen zu investieren. Und weil in Europa, eben wo die Großen sitzen, die Großen teilweise ein bisschen Corporate Innovation betreiben, aber natürlich auch nicht genug. Jetzt, was ist letztes Jahr passiert, war auch in Deutschland eingebrochen, auf niedrigem Niveau verharrt. Jetzt aktuell quasi sehen wir zumindest in manchen Bereichen wieder mehr Bereitschaft. Alles, was mit Warehousing zu tun hat, Warehousing Automation und alles, was mit diesen Logistik- und Supply-Chain-Softwares zu tun hat, wenn diese demonstrieren können, dass sie nicht nur Transparenz schaffen, sondern auch Entscheidungssupport und damit letztlich Prozesse optimieren und automatisieren können mit wirklichem finanziellen Benefit. Ja, das würde ich sagen, ist so das Takeaway. Und ganz makro gesprochen, es kann nicht sein, dass wir bei 2023 bleiben, wo nur 0,8% alles Startup-Fundings der Welt in Logistik geflossen ist, während die Logistik für ungefähr 8-9% der globalen Wirtschaftsleistung steht und definitiv Effizienzen überall möglich wären. Insofern glaube ich schon, dass wir uns mittelfristig wieder auf den Weg zurückbewegen, auf zumindest so einen 3%-Anteil an Venture Capital in der Logistik.
Ja, jetzt hattet ihr euch ja hast ja am Anfang schon erwähnt, die Gesamtinvestition in diesen Sektor runtergebrochen in Untereinheiten, genau. Aber diesen Sektor angeschaut, was natürlich wenig aussagt darüber, in welche Phasen investiert wird. Das ist nochmal ein Unterschied, ob ich in Angel und Frühphasen, Seed Investment, Series A und so weiter oder Anschlussfinanzierung für Unternehmen, die mal überbewertet wurden, beispielsweise, ist ja auch nochmal ein ganz, ganz interessantes Feld. Ist nicht Teil der Analyse, aber vielleicht hast du da einen Blick drauf, ob es Hoffnung gibt für ganz neue Ideen beispielsweise. Ist danach genug Geld verfügbar, einfach loszustarten, eine Angel-Investition, Seed-Finanzierung, wie auch immer, also die Anfangsfinanzierung. Wie sieht es da aus, bevor wir über die Anschlussfinanzierung sprechen?
Ja, also da bin ich auch sehr optimistisch. Ich habe auch kürzlich noch mit einigen dieser Seed- und Early-Stage-Investoren wie Antler gesprochen und die sagen, sie sehen da eigentlich keinen großen Einbruch, sondern weiterhin eine hohe Bereitschaft, die Ideen anzuschieben. Mhm. Ja. Ich denke auch, dass das Problem auch durch die höheren Zinsen und die höheren Funding Amounts, die man dann braucht, in den Later Stages schwieriger geworden sind. Und quasi das wird jetzt, glaube ich, erstmal noch ein bisschen anhalten, aber umgekehrt ist ja auch genug Kapital da, was investiert werden will. Das heißt, wenn ein Later-Stage-Unternehmen halt diese Unit Economics auch demonstrieren kann, dass es Richtung Gross Profit positiv läuft und so weiter, dann sehe ich da bisher auch keinen grundsätzlichen Stopp, sondern eher Bereitschaft.
Das heißt, bei den Unternehmen, die in der Hochphase sozusagen ihre Finanzierungsrunden gemacht haben, aber jetzt irgendwann auf eine Anschlussfinanzierung angewiesen sind, da ist jetzt der Rotstift sozusagen, wird angesetzt, um möglichst lange noch überleben zu können, weil momentan ist eine Anschlussfinanzierung sehr, sehr schwierig.
So ist das, genau. Ich glaube, das Schwierigste, was einfach nicht mehr funktionieren wird so leicht, was 2021 funktioniert hat, ist zu sagen, wir haben hier ein Plattform-Business-Modell und wir müssen so schnell wie möglich wachsen, damit wir so schnell wie möglich alle anderen rausgedrängt haben und dann Nummer eins sind, was es teilweise bei den Essenslieferdiensten gab, dieses Play. Das haben alle Investoren realisiert, dass das in der Logistik nicht funktioniert, weil es in der Logistik keinen einzigen Markt gibt, der Winner takes all ist.
Ja, beim europäischen Landtransport beispielsweise, du weißt ja, wie viele genau. Player es da gibt und der größte hat einen Anteil von, keine Ahnung,
niedrig. 3%.
Genau, im einstelligen Bereich sozusagen. Ja, vielleicht ja. Nochmal eine weitere Frage. Was macht das eigentlich mit den Gründern und den Mitarbeitern selber auch? Gerade die Unternehmen, ja, die durch diese Hoch- und Tiefphase da dieses Wechselbad der Gefühle mitgemacht haben. Heutzutage sind viele über Aktienoptionen am Unternehmenserfolg beteiligt. Die sind eingestiegen zu einer Bewertung, wo der Strike-Price für Optionen exorbitant hoch war, ist natürlich auch ein tiefes Loch, in das man da fällt, weil man weiß, dass man mal gehofft hatte, hier das schnelle Geld zu verdienen, dass sie das nicht so schnell alles bewahrheitet. Und auch Gründer, die mal dachten, sie wären Unicorn-Gründer beziehungsweise Multimillionäre auf Papier, das kann sein, dass da gar nichts bei rumkommt, wenn der Cap-Table, also wenn die Finanzierung entsprechend schlecht dargestellt ist. Das ist auch nochmal ein neues Umdenken und irgendwie auch eine neue Neuorientierung gerade in Gange, oder?
Auf jeden Fall, wobei, da würde ich sagen, ist vermutlich auch gesund. Ja, ich war sehr bekannt, McKinsey, wir stellen auch immer viele Talente ein und wir hatten da auch in den Jahren 2021, 2022 einen ganz anderen Wettbewerb um Talente, weil es so schien, dass quasi jedes Startup eine 50-50-Chance hat, dich innerhalb von 2-3 Jahren superreich zu machen. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach eine falsche Erwartungshaltung in der Herangehensweise an eine Start-up-Gründung und dementsprechend mit längerem Atem, mit mehr Interesse am Geschäft und am Geschäftsmodell und Commitment wirklich was zu zeigen, dass es dann wirklich funktioniert, auch durch einen wirtschaftlichen Zyklus hindurch und nicht nur in Zeiten, wo Geld nichts kostet. Das ist, glaube ich, eine gesunde Art, über Startup-Gründung und Skalierung nachzudenken. Und dementsprechend ist da vielleicht irgendwie Nirvana nicht mehr so leicht erreichbar. Mhm. Aber für die Erfolgreichen sehen wir immer noch Exits, die exorbitant gut sind. Ja? Also ich drücke da allen die Daumen, aber ein bisschen Realitätssinn ist ja auch gesund.
Ja, so geht es mir auch. Daumen drücken auf jeden Fall. Was mich nervt, ist so eine Art Schadenfreude. Es gibt ja viele Leute, die sagen, Jungs, kommen endlich wieder runter auf den Boden. Jetzt wird Zeit, dass ihr mal wieder auf den Boden der Tatsachen ankommt und so weiter. Weil letztlich, ich hätte nichts dagegen, wenn mal irgendwie ein junges Gründerteam wirklich richtig erfolgreich ist und einen tollen Exit hinlegt und das Geld dann auch investiert, wieder neue sind. So ist das Silicon Valley beispielsweise groß geworden. Du weißt es ja, in Deutschland sagt man dann so, guck mal, der junge Typ, haben die wirklich so eine Bewertung verdient und guck mal, besitzen die auch so viel Geld und so. Da ist ein bisschen Neid dabei und jetzt vielleicht ein bisschen Schadenfreude, brauchen wir auch nicht. Wir müssen das abfeiern, ne? Wir müssen auch so eine Incentive setzen, damit Leute das überhaupt sich antun. Weißt du, wenn ich da einfach nur ein Gehalt verdiene, was ich beim normalen Arbeitgeber bekomme und keine Aussichten auf einen richtig großen Payday irgendwann, dann muss ich mir das nicht antun, ne? Weil das ist natürlich auch eine Strapaze, die ich mir dazu
mache. Genau. Aber dementsprechend finde ich es auch gut, dass Startup-Gründer jetzt eben auch über andere Dinge nachdenken, andere Arten der Finanzierung, andere Arten der Partnerschaft mit den Incumbent-Playern, damit nicht nur ein mega IPO eine Lösung ist, am Ende dann auch davon zu profitieren, sondern irgendwie ein Teilverkauf an einen etablierten Spieler, eine Partnerschaft, die die Bewertung treibt und so weiter. Also es gibt ja viele Möglichkeiten und ich glaube, das sollten die Gründer ausnutzen. Und gerade in der Logistik brauchen wir es, ist nicht das innovativste Feld von allen. Auch ein Business, quasi, ich habe ja schon gesagt, 8% der Weltwirtschaftsleistung, aber noch einen größeren Anteil aller Beschäftigten der Welt, ist in der Logistik daheim. Das heißt, wir haben ein inherently manpower intensive Business und wenn wir da nicht Technologie besser nutzen, wird uns die demografische Entwicklung der Welt diese Industrie über kurz oder lang demontieren. Deswegen bin ich auch sehr überzeugt davon, dass das wichtig ist.
Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen so einen kleinen Blick nach vorne werfen jetzt. Was du glaubst, was jetzt wichtig ist, sowohl auf Seiten der Startups selber, wie man jetzt ab jetzt sozusagen sowohl mit neuen Ideen als auch mit laufendem Geschäft in den nächsten 18 Monaten, 2 Jahren, 3 Jahren erfolgreich sein kann. Aber auch in Bezug auf Investoren beispielsweise, wie sich die Investorenlandschaft ändern muss. Du hast gerade ein paar Beispiele genannt. Vielleicht gibt es weniger Fokus auf VC-Funding und mehr Bootstrapped oder mehr Partnerschaften, mehr andere Arten von Finanzierung. Aber das sind erstmal aus Sicht der Gründer, die jetzt neue Ideen haben. Du hast gerade erwähnt, auch da ist eigentlich kein Grund zur Besorgnis, denn für neue, frische Ideen sind auch nach wie vor Gelder zur Verfügung.
Richtig, genau. Und ich glaube, das Einzige, was hilft jetzt, wenn man lernt aus dem, was die letzten Jahre passiert ist, muss ich sehr viel genauer überlegen, weil wenn meine Kunden die Versender sind, dann für die, oder wenn meine Kunden die Logistiker sind, für die, wie ist denn eigentlich mein Produkt, meine Software, meine Innovation, wie lässt sich die in die Kernprozesse, die ablaufen, in diesen ganz vielen Unternehmen, die meine Kunden sein sollen, eigentlich einbetten? Ja, ich kann quasi nicht erwarten, dass ich wie Google die Wissensrecherche monopolisiere in wenigen Jahren. Ich muss mich in quasi eine bestehende Industrie einbinden und einbetten. Insofern mehr Investition, das Produkt ist oft gut, also volle Investition in, kann ich euch helfen, liebe Kunden, das bei euch zu implementieren, ganz viel Wert aus unserer Lösung zu kreieren. Ich schicke euch eine Taskforce, wir machen das zusammen und dann quasi Case Studies nutzen, um zum nächsten Kunden zu gehen. Also so ein bisschen das Go-to-Market, das war ein bisschen in den Jahren, wo alles lief, ein bisschen arrogant geworden, sag ich mal. Das kann jetzt sehr viel pragmatischer, praktischer und kundendienlicher werden. Das ist das eine. Und quasi gegenüber den Investoren würde ich auch eben sagen, wenn nachhaltiges Kundenportfolio und Wachstum so wichtig ist, damit die Unit Economics passen, dann muss ich vielleicht meine Investoren auf den Weg mitnehmen, nicht einfach nur in mich und die nächste Entwicklung der Software zu investieren, sondern zu investieren in Einzelkunden, damit ich vielleicht einem Einzelkunden so niedriges Angebot machen kann, dass der bereit ist, es mit mir auszuprobieren. Und dann lerne ich und dann skaliere ich und dann kann ich zu den Nächsten. Also quasi Investment auch sehr viel taktischer denken, damit man wächst. Mhm. Das wären 2 Sachen.
Ja, jetzt ist ja in den vergangenen Monaten extrem viel Risikokapital in KI geflossen. Besonders Generative AI, aber alles, was damit zu tun hat. Geht der Kelch irgendwie auch an uns vorüber oder gibt es nicht Möglichkeiten, dass wir auch von dem Geld, was da zur Verfügung ist und vor allem auch von diesem Wissenssprung, von diesem Technologiesprung dann auch profitieren können?
Also der Kelch wird nicht vorübergehen, sondern hoffentlich auch sehr stark stoppen bei der Logistik. Jetzt ist mein Verständnis, unsere bisherige Perspektive als McKinsey auch, KI revolutioniert weniger letztlich die quasi Fließbandarbeit oder alles, was man als Blue-Collar nennt, sondern eher die Wissensarbeit, also White-Collar. Insofern schauen wir da in der Logistik auch eher in Funktionen und Betriebsabläufe, die sehr stark durch Büropersonal und Daten getrieben sind. Und da sehen wir am meisten Potenzial eigentlich in allem, was Customer Service ist, also Callcenter oder Agent-Kommunikation, die automatisieren über KI oder GenAI sogar speziell. Aber dann auch noch die ganze Dokumentation und das Dokumentenmanagement, was so aufwendig ist, gerade im internationalen Handel. Auch da gibt es Riesenpotenzial. Und dementsprechend erwarte ich, dass da vielleicht Startups, die jetzt nicht sagen, sie sind Logistiker, aber sie sind quasi, sie nutzen KI, um Backoffice-Prozesse, die es in der Logistik stark gibt, zu automatisieren. Und das ist, glaube ich, das, wo wir die ersten Durchbrüche sehen werden.
Und vielleicht nochmal einen Ticken weiter gedacht. Wir haben jetzt sehr, sehr stark über Logistik gesprochen und die Analyse bestand ja in Logistik-Startups. Aber wenn man den Bereich ein bisschen weiterfasst und Richtung Supply Chain geht, dann gibt es noch andere Bereiche innerhalb der Supply Chain, die nichts mit Transport und Logistik zu tun haben. Richtig. Denk mal gerade große Finanzierungsrunde von O'Sapiens, hast du wahrscheinlich gehört, ne? Lass uns ein bisschen drüber nachdenken, ob das ein Bereich ist, der auch davon betroffen ist. Weißt du vielleicht nicht, vielleicht hast du die Zahlen nicht vorliegen oder vielleicht sieht es da besser aus, weil es immer mehr Lieferkettengesetze und solche Dinge gibt und Sorgfaltspflichten in Lieferketten, sodass da einiges an Transparenz geschaffen werden muss und solche Dinge, die natürlich auch Investitionen in Technologie benötigen. Was ist dein Blick darauf?
Ja, definitiv ist da ein großer Appetit, neue Dinge auszuprobieren bei den ganzen Unternehmen, die Lieferketten betreiben. Das sind vor allem Industrieunternehmen, Handelsunternehmen, Pharmaunternehmen. Da gibt es auch weniger Einbruch des Fundings. Ich hatte ja schon gesagt, überall bricht das Funding ein, aber bei dem Einbruch in der Logistik ist auch die Logistik im Anteil von über 3% auf 0,8% noch zusätzlich gefallen. Während ich jetzt davon ausgehe, ich habe keine Zahlen vorliegen, dass andere Themen in der Supply Chain sicherlich mindestens genauso relevant waren und dementsprechend denselben Anteil am Kuchen der Startup-Finanzierung bekommen hat. Und zwei Areas, wo ich es besonders sehe, ist, was du schon gesagt hattest, das ganze Thema Dokumentationspflichten über Lieferanten, Arbeitsbedingungen, Lieferketten-Sorgfalt und so weiter. Da gibt es definitiv viel Automatisierung. Und zweitens aber dann auch noch Lieferantenmanagement. Also, welche Lieferanten habe ich wo? Von wem order ich nach, damit ich auch nicht zu abhängig bin, nur von einem Ursprungsort wie China? Wie steuere ich meine Transportflows? Wie viel Inventar will ich haben? Wo? Genau diese Themen in der Optimierungssoftware, die dann auch Order Management betreibt, das sind so Themen, da sehen wir ganz viel Investments.
Ja. Mega spannend. Wann ist die nächste Studie? Wann habt ihr das als nächsten Milestone gesetzt, wenn ihr euch wieder mal den Markt anschaut?
Also wir schauen uns jedes Quartal so ein bisschen die Movements an, aber einmal im Jahr, das ist meistens dann so im Februar, März, wenn die Zahlen fürs Vorjahr vorliegen, machen wir dann wieder die Gesamtbestandsaufnahme und veröffentlichen das auch wieder. Also nächstes Jahr, zweites Quartal, gibt es dann den großen nächsten und dann wird man es schon sehen.
Ja. Ja, du hattest ja schon prognostiziert, dass es sich auch so im niedrigen Niveau da stabilisiert. Wie groß stehen dir die Chancen, dass es doch eine Überraschung gibt, dass doch irgendwie plötzlich unerwartet der Markt irgendwie aufbricht und irgendwie doch nochmal was passiert, dass wir wesentlich schneller wieder nach oben kommen als von dir erwartet?
Ja, also das hängt wahrscheinlich an zwei Dingen. Erstens, wie entwickeln sich die Interest Rates, also die Zinsen? Da sieht man jetzt, dass sie vielleicht langsam runtergehen. Da wird jetzt noch nicht ein Turbo dadurch ausgelöst. Das Zweite ist, wird es große Runden geben? Weil das Gesamtfunding, habe ich ja gesagt, war letztes Jahr nur knapp 3 Milliarden. Da ist eine große Runde, die bewegt natürlich dann gleich die Gesamtzahl signifikant. Und da kann es natürlich positive Überraschungen geben. Und ich glaube, es wird auch der ganzen Branche gut tun. Ja.
Also wenn es Überraschungen gibt, spätestens dann sprechen wir uns wieder zum selben Thema.
So machen wir es.
Alles klar. Ludwig, vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Bis dann. Ciao.
So, das war der BVL-Podcast mit Ludwig Hausmann von McKinsey. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und übrigens, in 2 Monaten ist es schon soweit. Die Supply Chain CX, die Weiterentwicklung des Deutschen Logistikkongresses, öffnet ihre Tore in Berlin. Erwartet werden diesmal bis zu 5000 Teilnehmer. Es gibt 160 Speaker auf 8 Stages und viele Möglichkeiten, sich mit Leuten aus der Branche zu vernetzen und auszutauschen. Ich bin natürlich auch wieder als Speaker und Teilnehmer mit vor Ort und bin schon super gespannt auf dieses Event-Highlight des Jahres. An eurer Stelle würde ich mir jetzt Tickets besorgen. Da gibt es dieses Jahr auch diverse Optionen, vom All-In-Ticket bis zur Tageskarte. Alles auch erschwinglich. Also schaut mal vorbei unter bvl.de/cx. bvl.de/cx. Und ich hoffe, wir sehen uns vom 23. bis 25. Oktober in Berlin. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.